Hey, podcast listeners. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. With Amazon Music, you have access to the largest catalog of ad-free top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/adfreenews. That's amazon.com/adfreenews to catch up on the latest episodes without the ads.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden?
Ui, ui, ui.
Und den allertiefsten Dschungel erforschen?
Wow.
Ganz allein verlorene Goldschätze finden?
Ding.
Und an den größten Dreck schrauben, die die Welt je gesehen hat?
Ding.
Dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery Plus.
RWE hat so viel Subvention bekommen, wie sie an Vorsteuergewinn über die letzten 8 Jahre ausgewiesen haben. Eigentlich, das ist eigentlich das Lustige in der ganzen Geschichte, Subventionen sind in der EU verboten. Ich befürchte, da ist auch leider viel Steuergeldverschwendung mit drin. Ja, aber da kommen wir direkt schon zu einem Problem. Das alles ist sehr, sehr intransparent.
6,4 Milliarden Euro für VW, also so ein großer Konzern. Also 6 Milliarden sollen jetzt über das Wohl und Wehe von VW entscheiden. Kann man
und
sich beim besten Willen nicht vorstellen, oder?
Und es ist noch viel mehr.
Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem neuen Gesicht und mit einem sehr spannenden Gast auf meinem Kanal. Er ist Senior Research Analyst bei Flossbach von Storch und zwar beim Research Institut. Herzlich willkommen, Philipp Immenkötter.
Hallo Mario, ich freue mich hier zu sein.
Sehr schön, Philipp, dass du hier bist und du hast was, man kann sich anders sagen, was wirklich Spannendes aufgedeckt. Und als ich das gelesen habe, habe ich mir auch erstmal gedacht, wow, wirklich mal eine Sache, die einen so ein bisschen aus den Schlappen gehauen hat. Es geht um Steuern, Subventionen, die an DAX-Konzerne fließen.
Richtig.
Das wollen wir heute mal aufdecken und zwar ziemlich ordentlich. Ich kann mal zitieren, die 40 DAX-Konzerne haben in den letzten 8 Jahren mindestens 44 Milliarden Euro über Subventionen von staatlichen Stellen erhalten. Das ist eine Hausnummer. Da wollen wir heute mal tief reingehen. Meine erste Frage wäre aber, wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen? Also was war da so die Lunte, die du da entdeckt hast, wo du gesagt hast, da muss ich mal genau hinschauen?
Im Herbst letzten Jahres haben wir uns mit der deutschen Automobilindustrie beschäftigt und geschaut, wie die in der Vergangenheit mit großen Herausforderungen umgegangen ist. Da gab es in den 70er Jahren japanische Bedrohungen und so weiter. Mhm. Und wie sieht es eigentlich heute aus mit der chinesischen Bedrohung? Und da spielen natürlich Subventionen eine ganz, ganz wichtige Rolle, wenn man sich das anschaut. Die deutsche Automobilindustrie bekommt Milliardenbeträge, die chinesischen aber auch. Und das hat dann natürlich neugierig gemacht, wie sieht das eigentlich bei den anderen DAX-Konzernen aus? Und ja, die 44 Milliarden, muss ich sagen, die haben mich auch erstmal überrascht, als ich die recherchiert hatte. Das ist natürlich alles 3-, 4-, 5-fach geprüft. Aber da war ich auch erstmal erstaunt, dass es dann wirklich doch so viel ist.
Und jetzt ist ja vor allem die Frage, müssen wir mal der Reihe nach durchgehen. Also die ersten Fragen, die einem da wahrscheinlich zu Hause jetzt auch durch den Kopf schießen, wofür sind die? Wer bezahlt das? Wo kommt das überhaupt her? Und natürlich, wer kriegt das? Fangen wir vielleicht mal mit der Entwicklung an. Ist das in den letzten Jahren so erst so richtig in Fahrt gekommen? Was waren so die ersten Erkenntnisse? Fangen wir vielleicht mal vorne an.
Ja, genau. Man kann mal so 10 Jahre mal zurückgehen. Ich habe da auch mal einen Chart mitgebracht. Mhm. Da sieht man das eigentlich ganz schön. Das ist die Höhe der Subventionen, die die DAX-Konzerne über, ja, hier sind jetzt 8 Jahre, letzten 8 Jahre bekommen haben. Und dann sieht man hier vor allen Dingen in dem dunkleren Chart, der ist erstmal gerade und steigt dann richtig steil am Ende hoch.
Das sind die Geschäftsberichte.
Genau, das sind Informationen, die man aus den Geschäftsberichten über die Subventionen bekommen hat. Und das geht bereits vor der Pandemie 2019 geht das bereits los.
Ja, hier ist so der erste, so, das ist ja fast schon ein Verdoppler hier, so sieht zumindest so von 2018 auf 2019.
Ja, was steckt dahinter? Subventionen entstammt immer der Politik. Da ist immer eine politische Entscheidung dahinter. Und wir haben Wandel in der Politik beobachtet, nicht nur jetzt bei der Ampelkoalition, auch schon vorher bei der Großen Koalition, der hingeht zur Formung und Transformation der Wirtschaft. Es werden immer mehr Gelder in die Wirtschaft durch direkte Subventionen gesteckt, damit die Unternehmen ihre Wirtschaftsfelder ändern.
Auch von der EU wahrscheinlich sehr viel Vorgaben, oder? Denke ich mal.
Das kommt zu Teilen von der EU, aber zu Teilen kommt das eben auch aus der deutschen Politik raus. Dann kam 2020 die Pandemie. Dort gab es dann viele Hilfsmaßnahmen. Also da haben wir staatliche Zahlungen an Unternehmen, um die Unternehmen in dieser Krise zu schützen. Und das ging dann 2022 mit dem Ukraine-Krieg auch noch weiter bis 2023 hin. Aber dann kommen natürlich auch noch die anderen Transformationsgedanken, die immer stärker geworden sind. Ja. Und dadurch haben wir so einen starken Anstieg an Subventionen beobachten können. Das ist nicht nur bei den DAX-Konzernen so. Wenn man sich die gesamten Subventionen anschaut, die der deutsche Staat ausgegeben hat, das kann man hier auf dem Chart sehen. Da haben wir auch wieder drei unterschiedliche Angaben. Man sieht in allen drei Angaben, dass der Trend stark nach oben geht, fast explosionsartig. Hierbei, also 2003 ist noch relativ gering, 2013 hat sich dann nicht gar nicht so viel getan.
Sieht aber relativ ähnlich aus. Und dann
23 schießt es einfach hoch. Und das ist auch nicht mit Inflation oder Wirtschaftsleistung irgendwie auszugleichen. Das ist ein wahnsinniger Anstieg und auch hier jetzt unabhängig von der Quelle.
Transformation heißt dann sauberer werden, Umweltthemen wahrscheinlich, oder was steckt da genau dahinter?
Genau, also da steckt der Gedanke hinter, die Wirtschaft klimaneutral aufzustellen, die Verkehrswende, dass eher die Elektromobilität gefördert wird, dass eine Wasserstoffwirtschaft aufgebaut wird. Ja, das sind quasi jetzt hier in den Gesamtausgaben haben wir auch noch die Sanierung der Häuser drin. Und so weiter, Aufbau digitaler Netze, da gibt's ganz verschiedene Posten, da empfehle ich immer den Kieler Subventionsbericht zu lesen, der dröselt das wirklich sehr schön auf und zeigt, was da alles geflossen ist. Genau, und der zweite große Punkt, den wir da noch drin haben, das sind die Hilfsleistungen. Also dass diese beiden
jetzt kann man ja denken, Corona, klar, hier die Kneipe oder das Restaurant ums Eck, die brauchten das Geld dringend, weil sie keine Einnahmen hatten. Die DAX-Konzerne, haben die jetzt, hat da die ein oder andere Million, war das wirklich notwendig?
Also da finden sie sonst zugespannt? Ja, da finden wir vor allem Kurzarbeitergeld da drinnen. Also dass die Unternehmer kurzfristig weniger gearbeitet haben oder sogar freigestellt worden sind, ist jetzt eine Frage. Ist das gesellschaftlich so gewollt oder nicht?
Aber egal, ist nachvollziehbar.
Ist es nachvollziehbar, aber egal wie man es interpretiert, ist es eine Subvention fürs Unternehmen. Denn das Unternehmen hatte die Lohnkosten nicht in der Zeit, musste das nicht unterbrücken und es musste sich auch nicht darum kümmern, nach der Pandemie wieder die Arbeitskräfte anzuheuern. Das ist ja auch, da hat man einen großen Fixkostenblock, der da kommen würde. Also das war quasi auch als Subvention zu interpretieren. Und ein ganz großer Teil, das ist dann auch in der DAX-Statistik den großen Ausschlag am Ende ausmacht, das ist während der Energiekrise, wenn man so will. Das sind Zahlungen, die besonders hier an E.ON als einen großen Energieversorger geflossen sind und alle unter dem Stichwort Preisbremsen. Und die Gelder stammen, da muss man auch mal aufpassen, nicht nur vom deutschen Staat, die stammen auch aus dem Ausland. Also Preisbremsen gab es auch im europäischen Ausland, wo die Gelder auch herkommen können.
Ja. Wo kommen die dann konkret, also aus EU-Fonds oder
wie? Konkret sind das ja direkte staatliche Stellen. Ich denke mal, das war dann da eher auf Bundesebene. Aber da kommen wir direkt schon zu einem Problem. Das alles ist sehr, sehr intransparent. Also ich kann auch immer nur über das berichten, was ich in den Geschäftsberichten finde oder was ich in der Transparenzdatenbank der EU finde. Denn eigentlich, das ist eigentlich das Lustige in der ganzen Geschichte, Subventionen sind in der EU verboten.
Inwiefern?
Artikel 107 über die Arbeitsweise der Europäischen Union verbietet Subventionen. So,
wo gab es dann quasi den Ausweg? Es gibt ja auch die Zuwendungen der öffentlichen Hand. Ist das nur eine Umschreibung für Subvention oder ist das dann wieder so eine, nennen wir es mal Umdichtung, dass man dann, dass es offiziell keine Subvention ist?
Also kein Gesetz ohne Ausnahme. Also der erste Artikel ist Artikel 107, der verbietet Subventionen. Der Artikel 108 weicht das Ganze wieder auf. Und der erlaubt Subventionen zur Stützung, zur Abwendung von Krisen.
Ja, und das Zweite, und das ist dann auch ein ganz großer Punkt für wichtige Projekte von gemeinsamem europäischen Interesse. Und da fällt dann eine Wasserstoffstrategie, eine Chipstrategie, der Green Deal etc. darunter. Kurzum, man hat eigentlich mit dem Artikel 108 das Verbot der Subventionen mittlerweile fast vollständig aus den Angeln gehoben. Wenn wir auf den Seiten bei der EU auf der Homepage gucken, was für Ausnahmen es gibt, dann sind es nicht ein, zwei, das ist eine lange, lange Liste. Lange, lange Liste. Also ja, Subventionen, also die Subventionen sind nicht mehr die Ausnahme, sie sind in der EU jetzt wirklich zur Regel geworden. Und verdeutlicht wird das auch nochmal durch ein Zitat von Ursula von der Leyen, die jetzt jüngst bei der Bekanntgabe, dass jetzt bei Dresden 5 Milliarden für eine Chipfabrik gezahlt werden. Da sagte sie, dass die nächste EU-Kommission eine Investitionskommission sein muss und wird.
Also das ist wahrscheinlich eher nur der Anfang. Also weniger wird es wahrscheinlich nicht. Also es ist schon mal ein Vorgeschmack, was da noch kommen könnte. Lass uns gleich noch drüber sprechen, was für Subventionen spricht, was dagegen spricht. Auch deine Einschätzung. Mal Butter bei die Fische. Vielleicht können wir mal drauf gucken, welche Unternehmen ganz konkret haben denn jetzt was bekommen? Und vor allem, gibt es da große Unterschiede oder wird das mit der Gießkanne schön auf alle gleich verteilt?
Nee, die Vergabe der Subventionen, die erfolgt sehr konzentriert. Ich habe jetzt mal hier die Top-Positionen rausgeholt. Also E.ON haben wir da ganz in der Spitze mit 9,3 Milliarden über die letzten 8 Jahre, gefolgt von Volkswagen, RWE, BMW, Vonovia und Deutsche Telekom. Bei E.ON, das hatte ich ja gerade schon erwähnt, das hat viel mit der Preisbremse zu tun. Mhm. Also da werden Kundenzahlungen vom Staat gedeckt. Das heißt, der Zahlungsausfall wird verhindert. Die Anreize, weniger Energie zu verbrauchen, die werden auch da genommen. Also da wird in den Markt eingegriffen und dem Unternehmen geholfen. Bei Volkswagen, da haben wir Förderung für alternative Antriebe, Digitaltechnik und so weiter drunter. RWE, da haben wir auch wieder einen Energieversorger, BMW, ähnlich wie Volkswagen, Vonovia und Deutsche Telekom. Wenn man sich die Unternehmen anschaut, dann sieht man relativ schnell, das sind ja auch die Konzerne, die Güter herstellen oder bereitstellen, die eben von entweder von diesen Krisen und oder auch von dem Wunsch, die Wirtschaft zu verändern, eben auch genau betroffen sind. Und das ist dann der Grund, warum wir auch bei den Konzernen genauso viele Subventionen sehen.
Jetzt könnte man das ja positiv sehen und sagen, Mensch, das wären jetzt entweder nochmal richtig starke Player, gut, sind jetzt auch keine richtig schlechten Unternehmen, aber Unternehmen auf jeden Fall mit Problemen im Wandel. Also es ist positiv betrachtet, ja, wir bringen hier nach vorne, negativ betrachtet, könnte man auch sagen, wow, das werden mal Milliardengräber. Gerade VW muss sich ja auch im internationalen Wettbewerb durchschlagen und da sind ja die Erfolge bislang eher mau. Die Konkurrenz aus China wird immer stärker, viele schlechte Schlagzeilen, also was wird das? Wird das die ultimative Geldverschwendung oder?
Gute Frage.
Bringen uns das ganz groß raus noch.
Bei der Förderpolitik ist es so, man nimmt das Ergebnis vorweg. Man sagt, wir schalten jetzt den Turbo ein, wir verändern das alles und dann wird das alles gut. Das wissen wir überhaupt nicht. Wir wissen gar nicht, in welche Richtung das gehen wird. Wir haben sogar in der Geschichte gesehen, dass das sogar ganz schön nach hinten losgehen kann. Wir erinnern uns an die deutsche Solarbranche. Da hat man so in den 90er Jahren angefangen, im Kleinen zu fördern. Da gab es eine 1.000-Dächer-Initiative, das wurde dann so 100.000-Dächer-Initiative, EEG-Umlage etc. Ja, und als dann die Förderungen wegfielen, weil sich eben auch die Bürger beschwerten, dass sie hierfür aufkommen müssen. Ich glaube, da gibt es Schätzungen, die liegen so im 30er-Milliarden-Bereich, die das gekostet hat. Ja, dann ist die Branche zusammengebrochen. Die deutschen Hersteller waren überhaupt nicht wettbewerbsfähig.
Jetzt mal eine Lanze für die Subvention. Es gibt ja prominente Beispiele, China. Also wir jammern ja auch immer gerne, oh, die anderen Länder, auch die USA mit dem Inflation Reduction Act, die machen so tolle Industriepolitik und die buttern ja verdammt viel rein. Also jetzt könnte man sagen, wir müssen auch da Geld reinbuttern, sonst können wir eigentlich gleich hier, wir haben verloren und können VW gleich zumachen. Also ist das nicht ein wichtiger Punkt? Also muss man da nicht dagegenhalten, weil sonst
sehe ich anders.
Ist man chancenlos.
Sehe ich anders. Also ich würde da erstmal etwas differenzieren. Erstmal sollte man über den Förderungswillen sprechen. Und ja,
einer Gesellschaft kann man immer das Recht einräumen, dass sie etwas im Lande, in der Gesellschaft verändern möchte. Es muss aber eben demokratischer Prozess sein, in dem das passiert. Und ja, bei der letzten Wahl hat ja die Ampel quasi Stimmen der Bürger dafür bekommen. Und die haben ja auch vorher mit dieser Transformation geworben. Also das sozusagen, wir haben ja demokratisch legitimierten Prozess. Jetzt ist aber die Frage, wie wir das Ziel erreichen. Und da, ich glaube, das ist, worüber wir sprechen müssen. Nicht um die Frage, ob wir was transformieren, sondern wie wir es erreichen sollen. Und da haben wir in der Geschichte gesehen, ich hatte es ja gerade schon mit der Solarindustrie erzählt, dass Subventionen eigentlich nicht der richtige Weg sind. Denn sie führen zu Ineffizienzen. Wenn die Kosten nicht mehr durch den Verkauf eines Produkts gedeckt werden, sondern die Kosten vom Staat gedeckt werden, dann habe ich überhaupt nicht die Anreize, die auf dem möglichst effizientesten Weg die Ware zu produzieren und zu vertreiben. Preis setzt sich auf einmal gar nicht mehr durch. Ja. Der Staat muss hier auch bei einer Vergabe von der Subvention, muss ja immer selektieren, da kommt er nicht drum herum. Er muss sagen, Unternehmen A kriegt das Geld, Unternehmen B kriegt das Geld, aber leider jetzt ist der Fördertopf leer, Unternehmen C geht leer aus oder bestimmte Bedingungen sind gar nicht erfüllt gewesen. So. Da selektiert der Staat nicht nur Unternehmen, er selektiert dann implizit auch immer Techniken mit, weil die Unternehmen ja bestimmte Produkte
klar
produzieren. Das heißt, es ist sowohl eine Selektion des Unternehmens als auch der Technik. Es ist keine Technologieoffenheit. Und ja, woher soll der Staat das wissen? Also ich weiß es nicht, was sich durchsetzen wird. Vielleicht weißt du es.
Wissen kann es ja keiner.
Die Politiker.
Also, es kann ja auch aus dem Nichts eine ganz neue Innovation auf einmal kommen, richtig, die wir alle noch gar nicht kennen.
Genau. Und für die ist dann die Subvention gar nicht ausgeschrieben. Die kann sich auf einmal gar nicht durchsetzen, weil der Fokus woanders liegt. Und in der Geschichte haben wir auch Alternativen beobachten können. Du hast ja auch gerade Volkswagen genannt. Für Volkswagen ist es im Moment sehr schwer. Die Konkurrenz ist aus Fernost, die ist sehr, sehr groß. Aber in der Geschichte der Automobilindustrie haben wir mehrere Phasen gehabt, die gezeigt haben, dass genau der Wettbewerb die Unternehmen stark gemacht hat.
Aber kann man den noch gewinnen? Also jetzt mal ganz einfach gerechnet, also die Chinesen, ich sag's jetzt mal ganz platt, die buttern da so viel Geld rein, dass du noch so wettbewerbsfähig sein kannst, dass du die gar nicht unterbieten kannst. Kannst da natürlich besser sein, aber ist das, gut, dann ist die nächste Frage natürlich, können wir überhaupt so viel Geld reinbuttern, dass du überhaupt das ist ja irgendwie so ein...
Leicht wird's nicht.
Ja, man dreht sich eigentlich gefühlt immer im Kreis ein bisschen.
Also so oder so wird das nicht leicht, mit und ohne Subvention wird das nicht leicht, aber die Frage ist auch, muss Volkswagen, BMW etc. genau die gleiche Marktstellung haben, wie sie es jetzt vor 5-6 Jahren hatten.
Mhm.
Das ist ja eine Annahme, die dahinter immer steckt. Wir müssen VW stärken. Wieso dürfen die Chinesen nicht einen Anteil auf dem europäischen Markt bekommen? Ich bin mir sicher, dass ein Teil der europäischen Konsumenten sich sehr über die günstigen Automobile freuen, während andere mehr Geld für Automobile ausgeben würden. Und da ist immer noch genügend Platz auf diesem Markt für die Hersteller. Wofür wir eigentlich in unseren Automobilstudien auch schon geworben haben, ist, dass der Wettbewerb hier eigentlich ein sehr, sehr guter Mechanismus ist. Denn in den 70er Jahren und auch 20er Jahren schon mit der amerikanischen Bedrohung, das war verdammt schwer damals für die deutschen Hersteller. Mhm. Da gab es eine Konsolidierung am Markt und so weiter. Aber der Wettbewerb, der hat gekostet, hat die Unternehmen, es hat auch Arbeitsplätze gekostet, es waren auch gesellschaftliche Kosten, aber im Endeffekt sind da die Unternehmen daraus entstanden, die wir jetzt kennen. Ja, also die internationale Größe, der Ruf der deutschen Automobilindustrie, der ist auch durch den Druck der internationalen Konkurrenz entstanden. Und das Gegenbeispiel, das sehen wir ganz schön in Frankreich, Italien und USA. Wie ist man da in den 70er Jahren mit der Konkurrenz umgegangen? Man hat sie rausgehalten, hat gesagt, nee, machen wir hohe Importzölle drauf, wir wollen die Autos hier nicht. Wie war der Ruf der italienischen, französischen und amerikanischen Autos? Du hast gut angedeutet, bedeutend schlechter. Insofern, würde ich
das
sagen.
Das ist ein Spruch von meinem alten Professor an, trauen niemals blonden Frauen und Autos, die Franzosen bauen. Also das ist so viel zum Ruf der französischen Autobranche. Den muss ich jetzt einfach bringen.
Genau, ja. Also insofern, es gibt da auch andere Wege und auch, also jetzt nicht nur Wettbewerb alleine, Bepreisung ist auch eine Möglichkeit. Mit der CO2-Bepreisung geht man da ja auch schon ein paar Schritte. Wenn man sozusagen versucht, dieses Gut, also in dem Fall wäre das ja der CO2-Ausstoß oder Umweltverschmutzung etc., wenn man versucht, das zu bepreisen, dann wirkt das auf alle gleich. Und wir kriegen die effizienteste Lösung, die um eben diese CO2-Geschichte drumherum kommt, ohne konkret Technologien und Unternehmen vorab auszuwählen.
jetzt drehe ich den Spieß mal um. Jetzt habe ich vorher versucht, ein bisschen aus der Pro-Subventionsperspektive zu argumentieren. Jetzt hole ich mal die Keule raus und sage, ist das jetzt eigentlich schon das ultimative Industriemuseum? Also wir finanzieren da Unternehmen, die offensichtlich Probleme haben und verhindern vielleicht sogar damit, also halten VW am Leben, das ist jetzt natürlich sehr überspitzt ausgedrückt, die würden es auch ohne Subventionen natürlich schaffen, aber verhindern wir vielleicht dadurch sogar, dass neue Player aufkommen? Also ist das eigentlich so eine schöne Fassade, so ja, die sind halt jetzt noch da, kriegen ein bisschen Geld, aber ja, eigentlich ist der Zug abgefahren.
Genau, man stützt damit den Ist-Zustand der Wirtschaft. Und der Ist-Zustand der Wirtschaft ist nie das, was langfristig am besten erreicht werden kann. Da gibt es immer Verbesserungsmöglichkeiten mit anderen Unternehmen, anderen Produkten. Man spricht da eigentlich davon, dass Subventionen eben zu Wachstumsproblemen führen. Weil eben das Kapital oder die Arbeitsplätze, die Ressourcen, die sind eben von den Unternehmen gebunden, die die Subventionen bekommen oder die am Leben erhalten werden, obwohl sie eigentlich woanders auch gut gebraucht werden können. Ja, wir sind in der Zeitalter des Fachkräftemangels und das ist eine gute Möglichkeit für Mitarbeiter, sich andere Betätigungen zu suchen, wenn es dem Unternehmen schlecht geht, bei dem man gerade angestellt ist, ja. Also es führt zu Wachstumsproblemen.
Wann sind denn aus deiner Sicht Subventionen überhaupt jemals sinnvoll? Also gibt es so einen Case, wo du sagst, ja, da 100% sofort, da ist ja, das eine gute Sache?
Ja, also eine Gesellschaft, das sagte ich ja schon, hat meiner Ansicht nach immer das Recht, sich zu überlegen, wir wollen eine bestimmte Sache fördern. Sie muss sich immer nur bewusst sein, wie viel das kostet. Und wir sind hier gerade bei Kosten, die gehen ja in die mehrstelligen Milliardenbeträge. Die sind dann gesellschaftlich meines Erachtens fragwürdig. Aber ein gutes Beispiel ist eigentlich immer, da kann man in die Schweiz gucken, hat man direkt dieses Bild von den Kühen, die auf den Almwiesen sind, also die Schweizer Almwirtschaft. Die lebt hauptsächlich auch durch Subventionen.
So. Und das ist vielleicht sinnvoll, um für die Touristen auch ein bisschen...
Die Schweizer Bevölkerung möchte das. Sie möchte diese Industrie, die so selber eigentlich nicht überlebensfähig ist, möchte sie erhalten und subventioniert die. Ja, haben sie das gute Recht zu. Kostet da, der Betrag würde ich sagen, ich kenne jetzt nicht die Zahlen, wie viele Franken das genau sind, günstig wird es auch nicht sein, aber es ist im Vergleich zu dem, was wir eben mit dem Transformationsgedanken, den wir in Deutschland haben, ist eine ganz andere Größenordnung natürlich.
Ja. Gut, aber da kann man sagen, das ist ein Auslaufmodell, das dann eben, ja, aus Kulturgründen, wie auch immer, oder Sympathie erhalten wird, aber das verhindert ja nicht, dass andere Dinge trotzdem innovativ aufkommen. Wie würde man es besser machen? Wir diskutieren ja viel über Industriepolitik. Also haben wir immer noch das Problem, dass die anderen immer noch verdammt viel Geld drauf werfen. Wenn ich dich richtig verstehe, sagst du aber, Subventionen sind eigentlich nicht der richtige Weg, vielleicht sogar der falsche. Wie würde man es denn besser machen?
Schauen wir mal auf die Chipindustrie. Da gibt es jetzt den EU Chips Act. Ungefähr, ich glaube, 40 Milliarden, nicht nur staatliche Gelder, sondern auch private mit drin. Auf jeden Fall ein zweistelliger Milliardenbetrag soll in Europa in die Chipindustrie gesteckt werden, damit ungefähr 20% der Nachfrage nach Chips in Europa durch heimische Hersteller bedient werden kann. Die USA stecken 280 Milliarden da rein. Das ist ein ganz anderer Betrag. Da können wir überhaupt nicht mithalten. Das ist die Frage, müssen wir da mithalten? Brauchen wir die Chipindustrie jetzt unbedingt in Deutschland? Da gibt es unterschiedliche Meinungen. Ist es nicht auch eine Alternative, sich international im Einkauf zu diversifizieren? Also wäre es nicht auch eine Möglichkeit zu sagen, okay, die anderen, die subventionieren diese Industrie, da können wir uns auch drüber freuen. Das ist nämlich ein Transfer von deren Steuerzahler an uns, weil wir die dann ja gegebene Subventionen günstiger kaufen können. Mhm. Und wenn wir da entsprechend viele Hersteller finden, wäre das ja vielleicht auch eine Alternative. Da ist natürlich Geopolitik und sowas, spielt da alles natürlich noch mit rein, dass das Ganze dann hochkomplex macht im Endeffekt. Aber da sollte vielleicht auch sozusagen dieser Diversifizierungsgedanke, der könnte dort stärker in der Diskussion vorhanden sein. Weil wir auch nicht wissen, welche Chipfabrik sich durchsetzen wird, welche Chiptechnik in 10 Jahren gefragt sind. Das sind ja alles Fragen, die wir gar nicht beantworten können. Trotzdem geht es bei Subventionen nicht anders, als dass sie immer konkret irgendwo hinfließen.
Im Lehrbuch, absolut. Du hast gerade schon die Geopolitik angesprochen. Muss man nicht trotzdem in gewisser Weise, ja, sich unabhängig machen, ist das Gebot der Stunde, auch wenn es natürlich unterm Strich wahrscheinlich alle dann mehr Geld kostet, aber muss man da mitziehen oder ist das genau dann der Denkfehler?
Ja, man kann es probieren, es ist nur eben teuer.
Ja.
Ja, und das muss man dann, das muss einem bewusst sein und ja, die Studie hat ja große Aufmerksamkeit erregt und offensichtlich ist das der deutschen Bevölkerung nicht egal. Also das werden dann vielleicht Grenzen überschritten, wo man sagt, okay, da sind wir jetzt ja gar nicht mehr bereit zu. Allerdings beißt sich da so ein bisschen die Katze auch wieder in den Schwanz. Wenn die Politik oder die Gesellschaft hinter der Transformation steht, dann ist natürlich die Frage, das geht ja gar nicht ohne die Großkonzerne. Wer soll denn die Elektroautos bauen?
Da ist wahrscheinlich auch viel Wut dann dabei, weil es heißt, ja, die Großen kriegen jetzt noch mehr. Das
Richtig.
Ist wahrscheinlich Richtig. Auch der typische Reflex.
Die Frage ist ja auch, wenn jetzt große Industriekonzerne Subventionen bekommen für Forschung oder zum Aufbau eines neuen Werks, sind das wirklich zusätzliche Gelder, die da investiert werden? Oder hätten die Unternehmen nicht eh vorgehabt, dieses Werk zu bauen oder diese Forschungsvorhaben durchzunehmen?
Mhm.
Ja. Die große Befürchtung ist nämlich, dass diese Subventionen einfach nur private Gelder substituieren. Das heißt, auf einmal zahlt der Steuerzahler die Investition. Das Unternehmen muss aber so oder so investieren. Jetzt sind wir wieder bei der Automobilindustrie. Auch ohne Subventionen sind die gezwungen zu investieren.
Das klingt schon, wenn man es mal auf den Punkt bringt, eigentlich schon nach einer extremen Steuerverschwendung, oder? Was wir hier
Ich sehen. Befürchte, also man kann da viele Gelder auch von rechtfertigen, die Hilfsmaßnahmen etc. Ich befürchte, da ist auch leider viel Steuergeldverschwendung mit drin. Ja, aber die Intransparenz macht es sehr, sehr schwer, einzelne Fälle genau zu benennen.
Wollen wir gleich noch dazu kommen, was eigentlich so Subventionen vielleicht über die Performance von Unternehmen aussagen können. Ein Punkt noch, du hast natürlich völlig recht, also dieser Neid oder dieses, oh, die da oben werden bevorteilt, ist natürlich so gesehen sinnlos, weil wenn die Großen nicht die Sachen umsetzen, die man will, dann kann man es wahrscheinlich gleich bleiben lassen, aber 6,4 Milliarden Euro für VW, also so ein großer Konzern, also 6 Milliarden sollen jetzt über das Wohl und Wehe von VW entscheiden, kann man sich beim besten Willen nicht vorstellen, oder?
Und es ist noch viel mehr. Also diese 6,4 Milliarden, die habe ich aus den Geschäftsberichten erhoben. Da gibt es einen Rechnungslegungsstandard, der sagt, Zuwendungen der öffentlichen Hand müssen angegeben werden. Die habe ich abgeschrieben, mehr habe ich da gar nicht getan.
Aber trotzdem, selbst lass es 20 sein, aber das ist ja trotzdem für so einen großen Konzern, ist das ja eigentlich auch ein Fliegenschiss, oder? Unterm Strich. Es ist verdammt viel Geld, aber...
Nee, nicht unbedingt. Also wenn man das jetzt mit dem Vorsteuergewinn vergleicht... Müsste da auch eine Folie zu bei haben. Genau, da haben wir jetzt aber Volkswagen leider nicht bei drauf. Aber wenn wir das mit dem Vorsteuergewinn vergleichen, dann haben wir das hier. Das sind jetzt die Höhe der Subvention im Verhältnis zum Vorsteuergewinn des Unternehmens und jeweils immer über 8 Jahre. Ne? Also was über 8 Jahre.
Das ist natürlich jetzt ein Hammer hier bei RWE.
Ja, das ist ein Hammer. Und die Implikation bei RWE und E.ON, also RWE hat so viel Subvention bekommen, wie sie an Vorsteuergewinn über die letzten 8 Jahre ausgewiesen haben. Liegt auch daran, dass zwischendrin einen Nettoverlust gab und so weiter. Also strukturelle Probleme in der Branche mit Energiewende etc.
Aber da könnte man jetzt eigentlich schon mal provokant sagen, das ist eigentlich ein Zombie-Unternehmen, oder? Wenn das mehr auf Subvention
ist. Ja, das so weit würde ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen wollen. Aber
bedenklich.
Man kann, das habe ich auch in der Studie geschrieben, netto haben die keinen Beitrag zu den öffentlichen Kassen geleistet. Denn sie haben mehr Geld bekommen durch staatliche Stellen, als dass sie dann eben gegeben dem, was sie im Geschäftsbericht schreiben, an Steuern gezahlt haben.
Also RWE bekommt mehr Subvention, als es Gewinn macht.
Ja, wir haben ja, also ein Steuersatz liegt ja ungefähr bei, rate jetzt einfach mal, ich kenne nicht genau, 30-35% oder so. Also die Subvention der Vorsteuergewinn sind ja gleich hoch. 30% von dem Vorsteuergewinn zahlen wir an Steuern. Das heißt, die 70% Differenz sind Subventionen, die sie mehr bekommen haben. Bei 45% ist auch noch größer als 30%. Das ist der gleiche Fall. Ja. Bei Adidas ist es ein Spezialfall hier. Die haben einen Kredit bekommen. Den kann man auch als Subvention werten.
Aber ja. Zwar in der Energieriesen, das ist auf jeden Fall schon
aber sportlich. Also zur Einordnung, das sind auch die größten Fälle. Da gibt's weniger als 10 von den 40, bei denen das über 10% liegt. Im Durchschnitt ist es 8%. Im Median liegen wir da so bei, 3%. Das sind dann zu Teilen Beträge, die wird man dann im Gewinn schon sehen. Gleichzeitig könnte man sagen, so ein Betrag kann ein Unternehmen aber eigentlich auch selber schultern.
Auf jeden Fall, also gut, das meinte ich auch vorhin, also die 6 Milliarden sind natürlich dann schon, natürlich ist das ein Haufen Geld, aber trotzdem, meine Argumentation ging eher dahin, dass diese 6 Milliarden jetzt quasi das Geschäftsmodell von VW von heute auf morgen auf den Kopf stellen und wettbewerbsfähiger denn je machen. Das ist dann natürlich auch die Frage. Vor allem, weil es ja dann wahrscheinlich auch wieder an zig Vorschriften und Bedingungen geknüpft ist. Also dann kann man das Geld auch wahrscheinlich wieder nicht so einsetzen, wie man es vielleicht einsetzen würde. Führt das dann auch wieder zu Misswirtschaft, weil ich eben dann, ich habe die 6 Milliarden und sage, okay, wir würden eigentlich die gern so einsetzen, müssen sie jetzt aber so einsetzen.
Es führt zu Ineffizienzen. Ja. Der Druck auf Volkswagen war höher, wenn sie keine staatlichen Gelder bekommen würden. Und die Erwartung wäre dann, dass auch am Ende bessere Produkte rauskommen, günstigere Produkte rauskommen oder sich auf die Produkte fokussiert wird, die eben marktfähig sind. Das wäre dann die Hoffnung, wenn sie keine Subventionen bekommen.
Positiv ausgedrückt für Anleger, wenn ich investiert bin. Mhm. Jetzt sind das ja alles bekannte Aktien, klar aus dem DAX, können wir alle investieren. Ist das der ultimative Free Lunch, wenn es eigentlich wurscht ist, ob das Geschäft brummt oder nicht, wie bei RWE, wenn es der Steuerzahler zahlt?
Ja, Free Lunch, da tue ich mir jetzt schwer mit dem Begriff. In der Büchern steht ja auch immer, there's no Free Lunch. Den Free Lunch, den gibt es wahrscheinlich für einige Hedgefonds, die den schnell ausnutzen, und für den Rest der Anleger ist der dann nicht mehr da. Nein, wir haben eher das Problem, dass die Unternehmen gegebenenfalls durch die Subventionen, Investitionen in Geschäftsfelder tätigen, bei denen nicht klar ist, ob die zukunftsträchtig sind. Das heißt, kurzfristig läuft es gut, man hat sogar einen Wettbewerbsvorteil gegen andere, die keine Subventionen bekommen. Aber langfristig kann es eben sein, dass die Wasserstoffstrategie nicht aufgeht, dass die E-Mobilitätsstrategie nicht aufgeht. Und dann haben die Unternehmen eben das Problem, dass sie diese Produkte, dass sie die haben ihre ganze Produktionspalette darauf ausgelegt und stehen dann mit den Produkten da. Wenn vielleicht mal die Subventionen wegfallen, können sie nicht absetzen und dann haben wir ein Problem. Also da ist immer ein Risiko mit dabei. Also wenn ein Unternehmen starke, viele Subventionen bekommt, würde ich sagen, das ist auf jeden Fall ein Risiko. Ob das jetzt das Unternehmen zu Fall bringt oder nicht, das weiß ich natürlich auch nicht.
Gibt es da Untersuchungen zur Performance? Also gibt es da irgendeine Korrelation, Zusammenhänge, viel Subventionen, schlechte Aktienperformance?
Ja, das Schwere ist ja, dass wir im Endeffekt den genauen Subventionsbetrag gar nicht kennen. Und wenn wir so eine Korrelation berechnen wollen, dann müssen wir natürlich wissen, wie viel Subventionen sind und was war die Performance. Performance können wir ableben, Subventionen können wir nur grob schätzen. Was ich angebe, das sind alles nur untere Grenzen. Also meines Erachtens, die Beträge, die ich da aufschreibe, die sind gesichert. Da gibt es aber noch viel mehr. Umweltbonus wird an private Haushalte ausgeschüttet. Der ist da überhaupt nicht mit drin. Das sind Milliardenbeträge, die da auch in Volkswagen geflossen sind. Der ist überhaupt nicht in der Statistik mit drin. Insofern, vielleicht kann man es andersrum drehen. Unternehmen bekommen Subventionen, wenn es ihnen schlecht geht. Mhm. Also wenn man sie dann wenn es eine Stützungsmaßnahme ist, dann ist ja sozusagen auch eine Red Flag. Aber dann haben wir im Prinzip die schlechte Performance schon gehabt. Wenn das Unternehmen jetzt durch Subventionen am Leben erhalten bleibt, muss man sich fragen, ist das wirklich jetzt der richtige Weg? Wird dieses Unternehmen wieder wettbewerbsfähig werden, ja oder nein? Da könnte sogar sein, dass die Subventionen ja gegebenenfalls das Ganze ein bisschen bequemer machen, vielleicht auch ein Hemmschuh sind. Da gibt es Fälle, da hat das geklappt. Beispielsweise ja Lufthansa, die haben Geld aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds während der Corona-Pandemie bekommen. Das ist im Endeffekt dann, ich sag mal, gut gegangen. FDI hat auch Gelder bekommen. Das ist nicht gut gegangen. Ja.
Gibt ja auch viele Beispiele, die dann die berühmten Milliardengräber oder Millionengräber, wie auch immer.
In der Regel, wenn es wirtschaftlich funktioniert, dann findet man auch private Gelder, die das übernehmen. Ja, also insofern, so kann man dann auf deine Frage hin mit der Performance sagen, das ist dann auch in den Fällen, das ist dann wirklich eine Red Flag.
Kommen wir zum Ende dieses Videos. Also wirklich sehr, sehr spannend und ja, auch Respekt für diese Recherche. Ganz kurz vielleicht für die Anleger, wenn die generell sagen, oh, da will ich jetzt vielleicht genauer drauf schauen. Also in der Bilanz, wo muss man da drauf gucken? Subventionen, wenn jetzt der ein oder andere, wir wollen euch jetzt nicht verrückt machen nach dem Motto, sofort alle Aktien verkaufen, die jemals eine Subvention bekommen haben. Aber wo schaut man da drauf? Du hast vorher auch gesagt, es ist intransparent. Also man weiß auch nicht genau, was da noch dann alles dranhängt. Aber was ist sozusagen die erste, der Schnellcheck?
Ja, es gibt einen Rechnungslegungsstandard, IAS 20 ist das, der gibt vor, dass Zuwendungen der öffentlichen Hand dass über die berichtet werden muss. Die findet man in der Regel in den sonstigen Erträgen, sonstigen Aufwendungen. Da gibt's passive Rechnungsabgrenzungsposten, wenn beispielsweise eine Subvention für den Aufbau eines Vermögenswerts, Anschaffung eines Vermögenswerts gezahlt worden ist. Also in der Regel ist das der Anhang der Geschäftsberichte, wo diese Informationen drinne sind. Allerdings sind es in der Regel nur direkte Subventionen, die da aufgelistet werden oder so in Unterstützung bei Zinszahlungen oder ähnlichem. Steuererleichterung findet man da nicht. Man findet dort auch nicht eine staatliche Kreditvergabe oder ähnliches. Dafür muss man dann in die EU-Transparenzdatenbank gucken. Und da wird es ein bisschen komplexer. Das ist eine Datenbank, die Europäische Kommission bereitstellt. Da kann man den Unternehmensnamen eingeben und dann kriegt man eine Liste von allen Subventionen, bei denen die das Unternehmen erreicht hat. Allerdings, wie das nun mal, und jeder, der sich ein bisschen mit Daten auskennt, wird wissen, das funktioniert nie, so eine Abfrage. Also Volkswagen wird mal groß geschrieben, wird mal klein geschrieben, wird VW abgekürzt. Manchmal ist es ja auch die Tochter. Das sind Tochterunternehmen.
Ja, klar.
Und dann wird es eben komplex. Da müsste man sich, und ja, das wird kaum einer machen. Ich habe es gemacht, aber man muss die gesamte Anteilsbesitzliste des Unternehmens, sind teilweise 600 Unternehmen, mit diesen mit der Datenbank vergleichen. Ja.
Also
kompliziert,
komplex. Wer viel Zeit hat und solche Sachen gern mag, der hat auf jeden Fall ein neues
Hobby. Ist was für ein Researcher, definitiv. Aber dann kommen auch so Thesen raus, wenn man diese Zeit investiert.
Sehr schön. Kommen wir zum Fazit. Also erstens, du würdest sagen, das ist keine gute Entwicklung, würdest vielleicht sogar die Subventionen komplett streichen, wenn ich das richtig verstanden habe. Würdest nochmal ganz kurz was stattdessen machen und wie schätzt du den Trend ein? Also hat das wahrscheinlich gerade erst angefangen.
Also ich sehe den internationalen Subventionswettlauf sehr, sehr kritisch. Den können wir aus Deutschland raus nicht gewinnen. Den können wir gegen die USA nicht gewinnen. Wir können ihn gegen andere europäische Länder gewinnen. Aber es ist die Frage, ob das überhaupt das Ziel ist. Wir spüren ja auch jetzt schon immer mehr die Kosten dessen. Verteilungskämpfe. Staatliche Gelder sind nun mal begrenzt. Wir haben die Schuldenbremse. Es ist gut, dass wir die Schuldenbremse haben. Wir spüren, dass Produkte teurer werden. Und das ist eben auch zu Teilen aufgrund der Subventionen. So, also diese Ineffizienzen spüren wir. Ob man die jetzt von heute auf morgen auf null cutten sollte, das wäre jetzt wirtschaftspolitisch nicht sinnvoll. Das haben wir beim Umweltbonus gesehen. Da verärgert man auch die Bürger. Aber so ein Umdenken, da würde ich mich drüber freuen. Ich sehe es allerdings in der Politik nicht. Ich hatte ja eben auch das Zitat von Ursula von der Leyen gebracht. Und ich glaube auch, das ist jetzt Olaf Scholz, ich hoffe, dass ich ihn als richtig hier benenne. Er sagte, wenn wir es nicht tun, tun es andere im Zuge dieser Chip-Förderung einer Chipfabrik. Also da sehe ich kein Umdenken. Das wird leider noch mehr Kosten verursachen müssen, bevor da ein Umdenken stattfinden wird.
Das ist kein schönes, aber ein treffendes Schlusswort, glaube ich, aus meiner Sicht. Philipp, herzlichen Dank dir, das war sehr spannend.
Auch danke von meiner Seite, war mir eine große Freude.
Und danke euch fürs Zuschauen. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Wir bekommen einen Daumen nach oben und ich verlinke natürlich auch die Studie nochmal, dass ihr, wenn ihr da nochmal was nachlesen wollt, unten in der Videobeschreibung. Danke dir, danke euch. Wir sind sehr gespannt auf eure Kommentare und natürlich Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden?
Ui, 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 ui.
Und den allertiefsten Dschungel erforschen?
Wow.
Ganz allein verlorene Goldschätze finden?
Ding.
Und an den größten Dreck schrauben, die die Welt je gesehen hat?
Ding.
Dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Ja. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.